Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Für die Schulkinder in Nordrhein-Westfalen heißt es diese Woche ab in die Ferien und auch für die Eltern geht jetzt die Urlaubszeit los. Wir haben für Sie in den kommenden 2 Stunden einige Urlaubstipps zusammengefasst. Für zu Hause, für in der Nähe und für ganz weit weg. Ich bin Renato Schlegelmilch und freue mich, dass Sie zuhören. Die Koffer packen, die Tür abschließen, rein ins Auto und ab geht's. Die Deutschen machen sich so langsam auf den Weg in den Urlaub in den kommenden Wochen und dabei fahren die meisten noch nicht mal ganz so weit weg. Auch 2013 ist das beliebteste Reiseziel der Deutschen immer noch Deutschland. Besonders eben die Nord- und die Ostsee sind da sehr beliebt, auch die deutschen Inseln. Auf Platz 2, 3 und 4 der beliebtesten Reiseziele folgen Italien, Spanien und Österreich. Entschlossen haben sich aber noch längst nicht alle, wo ihr Urlaub hingehen soll. 15% der Urlauber wissen noch gar nicht, wo sie hinfahren wollen. Wenn Sie noch einige Ideen brauchen, Hanna Neumann hat sich bei einigen Urlaubern umgehört. Wo fahren Sie denn hin?
Ich fahre 4 Wochen nach Italien und 2 davon mit meinen Eltern und 2 mit einer Kirchenorganisation.
Wir machen in diesem Jahr Städtereise.
Ich fahre nach Holland, nach Belgien.
Nach Griechenland und an Bodensee.
4 Wochen auf Sardinien.
Ich fahre nach Mallorca und nach Tunesien.
Wir fahren nach Zürich und dann nach München.
Wir fahren nach Lüttich einen Tag und werden dann auch so ein bisschen Maastricht und die Region der Niederlande und Belgien erkunden.
Ah, das steht noch nicht ganz fest, das entscheiden wir kurzfristig.
Nach Griechenland.
Ich fahre mit Freunden nach Lorette, nach Holland. 3 Wochen.
Ich fahre in die Türkei.
Nach Mallorca.
Wir fahren zusammen nach Kalaratjada.
Da sind doch schon mal einige schöne Ideen dabei. Gleich probieren wir mal was ganz anderes aus: Wellnessurlaub im Kloster. Domradio, das Thema mit Urlaubstipps für die Ferien. Tja, und in Italien am Strand liegen, in den Alpen die Berge hochkraxeln oder vielleicht eine neue Stadt entdecken. Die Sommerferien stehen an und für viele von uns heißt das dem Alltag den Rücken kehren. Neben den klassischen Urlaubszielen für die Sommerferien gibt es aber auch Ziele, die etwas ausgefallener sind. So zum Beispiel das Kloster Arenberg bei Koblenz. Hier treffen Klosterkultur und Wellness aufeinander. Susanna Gutknecht hat das mal fürs Domradio ausprobiert.
In der Nähe von Koblenz liegt das Kloster der Arenberger Dominikanerinnen, in dem noch 50 Schwestern wohnen. Sie teilen sich ihr Kloster mit Gästen, die hier sind, um die Seele baumeln zu lassen und um ihrem Körper bei einem der vielen Wellness-Angebote etwas Gutes zu tun. Aber es gibt doch klare Unterschiede zu einem Wellness-Hotel.
Wir sind Kloster, das ist spürbar. Zum einen, dass einfach unser christlicher Geist wirklich absolut im Mittelpunkt steht, dass uns das ganz kostbar und heilig ist. Einerseits ist auch erfahrbar, dass hier wirklich Räume der Stille da sind, die es vielleicht im Hotel gar nicht so gibt. Bei uns gibt es auch nicht so Sachen wie ein schickes Gala-Dinner oder sowas, sondern im Speiseraum ist alles schön und einfach und doch sehr gepflegt und vielseitig. Also so, es sind so verschiedene Aspekte, glaube ich, die ja wirklich nicht hotelmäßig sind. Und das ist auch gut so.
Schwester Ursula ist eine von den Arenberger Dominikanerinnen. Sie ist in der Seelsorge des Klosters tätig. Denn neben den Wellness-Angeboten sind die Gäste auch herzlich dazu eingeladen, am Klosterleben der Schwestern teilzunehmen. Da gibt es zum Beispiel jeden Abend eine Vesper und morgens die Laudes.
Sie können aber auch eine Woche lang wirklich nur ausspannen und nichts tun. Sie können aber auch zum Beispiel sich im Vitalzentrum verwöhnen lassen durch eine Massage. Sie können unseren Klosterpark genießen. Also die Bandbreite ist ganz, ganz riesig, von seelsorglichen Angeboten bis zu leiblichen, wir sagen immer leibsorglichen Angeboten. Und das ist uns ganz heilig zu sagen, eben der Mensch besteht nicht nur aus einer Seele, sondern ist beseelter Leib. Und dass beides nicht zu kurz kommt, dafür wollen wir sorgen.
Für den beseelten Leib gibt es einige Angebote im Kloster Arenberg. Das große Vitalzentrum ist mit Schwimmbad und Fitnessraum ausgestattet. Jeden Morgen findet aber auch das Tautreten statt. Schuhe und Socken aus und dann den frischen Tau unter den Füßen spüren. Danach wird noch für 40 Minuten durch den Klostergarten gewalkt. für viele Gäste jeden Morgen ein Highlight.
Einfach fantastisch, die Stille hier, die kalten Füße, wie die so langsam wieder warm geworden sind in den Schuhen. Das war einfach, man hat den Körper gefühlt. Das war einfach ganz toll.
Ich bin ein Frühaufsteher und für mich ist der Tag jetzt schon gut, weil ich schon am frühen Morgen so viel Natur hatte und Bewegung hatte. Ja, kann der Tag nur schön werden.
Im Kloster Arenberg ist Platz für knapp 100 Gäste. Manche von ihnen entscheiden sich ganz bewusst, während ihres Aufenthalts zu schweigen. Für sie gibt es sogar einen eigenen Speisesaal, in dem die Mahlzeiten nur schweigend eingenommen werden. Dennoch ist hier jedem Gast ganz selbst überlassen, wie er seinen Aufenthalt im Kloster gestaltet. Und das kommt bei den Gästen richtig gut an.
Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch Bedenken, dass man mir hier was aufzwängen will, dass es Programmpunkte gibt, an denen ich teilnehmen muss. Und all das war nicht so. Ich habe auch mehr in Anspruch genommen, als ich ursprünglich wollte. Zum Beispiel das Gespräch mit einem Seelsorger hatte ich ursprünglich nicht vor, hat sich so ergeben. Ja, die Woche war rundum schön, insbesondere auch die Verpflegung hier. Habe ich sehr genossen.
Also ich bin evangelisch, muss ich dazu sagen. Und gerade das Spirituelle, ja, die Angebote, die ist eine Psychologin gewesen, die Morgenimpulse gemacht hat, so mitten im Leben drin, dass man da den ganzen Tag von zehren konnte und über sich selbst nachdenken konnte.
Über sich selbst nachdenken, zur Ruhe kommen und nebenbei noch etwas Gutes für den Körper tun. All das ist möglich im Kloster Arenberg. Und das ist nicht nur für die Gäste, sondern auch für Schwester Ursula etwas ganz Besonderes.
Wir als Schwestern sind sehr berührt von dem, was unsere Gäste hier mit hinbringen. Also einerseits, wenn sich im Garten manchmal Begegnungen ergeben und dann Gäste auch Schwestern was anvertrauen, wo ich immer wieder spüre, das ist eine Lebens- und Gebetsgemeinschaft. Natürlich mit immer unterschiedlichen Gästen, aber das ist für mich auch immer wieder sehr berührend zu spüren, wie sich das gegenseitig so befruchtet. Und das ist ja ergreifend.
Wellness trifft auf Klosterleben, das gibt's im Kloster Arenberg bei Koblenz. Wer auch einmal zu Gast sein will bei den Arenberger Dominikanerinnen, der findet Informationen dazu auf www.kloster-arenberg.de. Susanna Gutknecht hat dort eine erholsame Zeit erlebt. Domradio, das Thema mit Reisetipps für den Urlaub, und jetzt geht's bei uns in ein ganz besonderes Museum am Bodensee. Seine Luftschiffe, die waren die größten Fluggeräte, die es jemals gab. Ursprünglich wollte Ferdinand Graf von Zeppelin einen lenkbaren Luftzug bauen. Das wäre dann ähnlich wie bei der Eisenbahn, da sollten dann mehrere sogenannte Tragkörper mit Gondeln aneinander gekoppelt werden. Daraus wurde dann im Endeffekt nichts, doch die Zeppeline waren trotzdem zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Sensation und Legende. Ferdinand Graf von Zeppelin, dessen Name steht noch heute als Synonym für das Luftschiff, der wurde vor 175 Jahren geboren. Am Bodensee begann das alles und dort in Friedrichshafen steht das Zeppelin-Museum.
Direkt am Kai wurde 1850 der Hafenbahnhof eröffnet. Ganze Güterzüge fuhren hier aufs Schiff von drüber in die Schweiz bis 1976. Der großzügige Neubau im Bauhausstil von 1930 ist jetzt Zeppelin-Museum. Auf einer schmalen Gangway steigen wir hoch in den Bauch eines Zeppelins. Nein, keinen richtigen. Ein 33 Meter Segment der legendären Hindenburg wurde nachgebaut. In Originalgröße und allein in den Ausmaßen schon schwer beeindruckend. Das ganze Luftschiff war 240 Meter lang, damit länger als zwei Fußballfelder hintereinander und hatte einen Durchmesser von gut 41 Metern. Für die Passagiere hatte die Hindenburg keine Gondel unterhalb der Riesenzigarre, sondern das Innere war ausgebaut, ähnlich wie wir es heute von Fährschiffen kennen. Sabine Ochaber vom Zeppelin-Museum.
Ja, Schlafkabinen, man kann hier im Postschreib- und Leseraum nachempfinden, wie die Leute damals Luftpost geschrieben haben oder im Promenadendeck gesessen, haben Zeitungen gelesen, haben aus dem Fenster geschaut, haben Filme gemacht, haben Fotos. Jetzt kann man eben auch noch hinter die Kulissen blicken und sehen, wie haben die Leute gearbeitet. Also wer steckte dahinter? Da waren Funker, Navigatoren, ein Koch, Stewards. Man kann auch sehen, dass die beispielsweise auf der Haut des Luftschiffs außen während der Fahrt saßen und da repariert haben oder da rumgeklettert sind.
Es gab ja schon lange den Heißluftballon, doch der war nicht lenkbar. Barbara Weibel erklärt die Idee des Grafen Zeppelin.
Ein Luftschiff mit einem innenliegenden Gerippe aus Ringen und Längsträgern, mit mehreren voneinander unabhängigen Gaszellen im Inneren, die das Luftschiff tragen, und eine Hülle drumherum. Das war seine Idee und die hat er schon recht früh skizziert. 1874 nämlich, in seinem Tagebuch gibt es also eine schöne Skizze dazu. Dieses Prinzip ist eigentlich geblieben bis zum letzten Luftschiff, muss man sagen, bis zum letzten Zeppelin-Luftschiff.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg verbanden Luftschiffe im Linienverkehr Hamburg mit anderen deutschen Großstädten. Und im Krieg dann wurden Luftschiffe als Bomber eingesetzt. Die waren nur 150 Meter lang. Den Bau der ganz großen Riesen erlebte Graf Zeppelin nicht mehr. Er starb 1917. 11 Jahre später nahm der nach ihm benannte Gigant der Lüfte, Graf Zeppelin, seinen Liniendienst auf zwischen Europa und Amerika.
Was so aussieht wie ein verkokelter Hubschrauber, ist in Wirklichkeit eine der 5 Motorgondeln von LZ-127 Graf Zeppelin. Das ist der berühmteste neben der Hindenburg, der auch um die ganze Welt gefahren ist, der diese ganzen Südamerika-Fahrten gemacht hat und der im Prinzip auch das positive Image des Zeppelin-Themas sozusagen verursacht hat. Weil die früheren Zeppeline waren ja hauptsächlich Militärluftschiffe und LZ-127 war deklariert ein friedliches Luftschiff.
Graf Zeppelin umrundete die Welt, fuhr zum Nordpol. 1937 mit dem Absturz der Hindenburg in Lakehurst ging die Glanzzeit der Zeppeline zu Ende. O-Ton einer zeitgenössischen Reportage. Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen mit der weltgrößten Sammlung zur Geschichte der Luftschifffahrt begeistert nicht nur Technikfreaks.
Es ist einfach imposant, wie hier Ingenieurskunst gezeigt wird, die in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts solche Sachen zum Fahren in der Luft gebracht hat.
Wenn man überlegt, wie diese riesigen Menschen durch die Luft transportierten und mit welchem Komfort und auch mit welcher Technik, ist das schon ein Wunder.
Regine Heim hat für uns das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen am Bodensee besucht. Am 2. Juli 1900 startete dort das erste Luftschiff von Ferdinand Graf von Zeppelin. Informationen zum Museum unter www.zeppelin-museum.de. Domradio, das Thema mit Urlaubstipps für den Sommer. Und jetzt geht's in die Domstadt am Rhein. Wissen Sie eigentlich, an welchen Flecken in Köln eigentlich überall Kirchen stehen? Die erste, die ist ganz jedem direkt klar, der Kölner Dom. Aber bei den anderen, da wird das schon ein bisschen schwieriger. Meist stehen die inmitten von Häuserschluchten und werden von uns kaum noch wahrgenommen. Ja, um das zu ändern, hat das Erzbistum Köln ein Internetportal entwickelt für Kircheninteressierte und Fahrradfans. Fahr-rad.de heißt das. Die Wege von Kirche zu Kirche können da mit dem Rad zurückgelegt werden. Neben Informationen zu den Kirchen gibt es dann auch Wissenswertes rund um den Standort und die Fahrradtour. Wie das Ganze funktioniert, das hat sich Friederike Seeger mal erklären lassen.
Länge 10 Kilometer. Sehenswürdigkeiten viele. Die Route, die sich Udo Wallraff ausgesucht hat, führt direkt durch die Kölner Innenstadt. Über den Neumarkt, am Rhein entlang und vorbei am Kölner Dom. Doch statt sich an Autos und Menschen vorbeizuschlängeln, sitzt der Leiter der Medienzentrale im Erzbistum Köln gemütlich in seinem Büro. Vor ihm breitet sich die Karte der Kölner Innenstadt aus. Alles virtuell und mit ein paar Mausklicks zum Greifen nah. Einzelne Symbole und Fähnchen markieren dabei den Verlauf der Strecke.
Hier ist der Startpunkt, hier ist das Startfähnchen, kann dann hier, Sie sehen das an diesem kleinen Fahrradsymbol, also ich kann auf der Karte virtuell Fahrrad fahren sozusagen, die Strecke abfahren und habe dann immer in diesem Feld, was sich hier auf der linken Seite des Bildschirms dann aufklappt, das jeweilige Ziel.
Neben reinen Daten und Zahlen erfährt der Nutzer des Portals auch Besonderheiten der einzelnen Kirchen. Welche Schätze finden sich im Kirchenraum oder was bedeuten die einzelnen Figuren an der Fassade? Das Radportal wird den Blick auf das richten, was in den Kirchen greifbar ist, aber meist übersehen wird. Dazu gehören allzu oft auch die Kirchen selbst.
Wahrscheinlich, wenn man die Menschen fragen würde, was ist Kirche, würden viele sagen, ja, das verbinden wir mit dem Kardinal Meißner oder das verbinden wir mit dem Papst Benedikt. Aber sie würden gar nicht mehr darauf kommen, dass vielleicht 3 Straßen weiter dort, wo sie wohnen, eine Kirche steht.
Früher standen Kirchen nicht nur im Zentrum eines Ortes, sie dienten lange Zeit auch der Orientierung. Für Udo Wallraff kann das für die Radtouren wieder nützlich sein. Denn wer sich einmal verfährt, kann anhand einer Kirche leicht die Himmelsrichtung herausfinden. Osten ist dann immer dort, wo sich der Altarraum befindet.
Damit das aber nicht passiert, können sich die Nutzer die Strecken ausdrucken oder per GPS-Gerät leiten lassen. Vor allem für die Routen quer durch Köln ist das hilfreich, wie Max Moll herausgefunden hat. Er hat für das Portal bereits einige Radstrecken zusammengestellt, unter anderem auch eine Route nach St. Andreas.
Ich habe lange geschaut, wie soll man durch Köln fahren, wie kann man überhaupt durch Köln fahren, ohne dass man ständig auf Hauptstraßen fahren muss, und bin dann eben dazu gekommen, St. Andreas an den Endpunkt zu setzen. Hier kann man auch ein Fahrrad gut abstellen, man sieht hier überall Fahrradständer.
Die Dominikanerkirche liegt zwar direkt an einer Hauptstraße, durch den kleinen Platz davor ist sie für Fahrradfahrer aber sicher zu erreichen. Trotzdem gehen nur wenige in die romanische Kirche, denn nur ein paar Meter entfernt steht der Kölner Dom. Dabei hat St. Andreas eine kleine Sensation zu bieten.
Hier an der Westfassade sieht man 4 Fratzen, von denen 3 so die typischen Gesichter ausstellen. Und die ganz linke sieht ein bisschen anders aus, wenn man genauer hinschaut. Eine Knollennase, ein ziemlich großes Ohr und ein Schnurrbart. Und vermutlich ist es Otto von Bismarck.
Der kleine Kopf soll eine Karikatur sein, denn Bismarck war zeitlebens ein scharfer Gegner der katholischen Kirche. Solche Hinweise können Nutzer auf der Seite des Portals einsehen. Nach jeder Tour können dann auch zusätzliche Kommentare zu den Kirchen und der Strecke veröffentlicht werden. Das Radportal wird somit nicht zur Einbahnstraße, sondern ist offen für die Erfahrungen jedes Einzelnen. Udo Wallraff ist dieser Gedanke wichtig. Auch deshalb, weil für ihn Kirchen zu einer Gesellschaft einfach dazugehören.
Zu eurer eigenen geschichtlichen Identität gehören auch diese Kirchen mit dazu. Unabhängig, ob ihr noch kirchlich aktiv oder angebunden seid oder nicht. Das ist einfach Teil unserer Geschichte.
Um das zu vermitteln, bezieht das Radportal den Menschen aktiv ein. Sei es durch das Hochladen eigener Radtouren oder durch den Austausch in sozialen Netzwerken. Vielleicht, so hofft Udo Wallraff, werden Kirchen dann auch wieder als das gesehen, was sie sind. Gebäude mit kirchlicher und kultureller Geschichte.
Friederike Seeger über das kirchliche Fahrradportal pfarr-rad.de. Mehr dazu gibt's gleich, dann sprechen wir mit dem Erfinder des Ganzen, Udo Wallraff. Mit dem Fahrrad von Kirche zu Kirche, das ist die Idee hinter dem neuen Fahrradportal pfarrrad.de des Erzbistums Köln. Das haben wir eben schon gehört. Wir möchten da jetzt noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Und bei mir im Studio ist dafür Udo Wallraff, der Initiator des Projekts. Guten Tag, herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Tag.
Eine kirchliche Fahrradtour, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee?
Ja, in der Tat, das ist erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise fährt man mit dem Fahrrad immer zu Schlössern oder zu Burgen oder Rathäusern und schönen Plätzen. Aber wir haben hier im Rheinland eine reichhaltige Kirchenlandschaft, die es zu entdecken gilt. Viele Ortschaften, die wir hier im Rheinland haben, sind durch Kirchengründung überhaupt erst entstanden. Wir haben in der Regel die römische Gründung, auch aus der fränkischen Zeit. Und diese fränkischen Gründungen sind meistens Ortschaften, die an einer kleinen Kapelle, an einem kleinen fränkischen Hof mit Kapelle gegründet worden sind. Und diese kirchlichen Kleinode hier zu entdecken, darum geht es.
Und was erfahre ich denn dann da genau über die Kirchen? Also wo ist quasi der Unterschied, wenn ich einfach da so als Tourist hingehen würde?
Ja, zunächst mal werde ich überhaupt darauf aufmerksam, dass es diese Kirche gibt. Wenn Sie normalerweise jetzt hier unten auf die Domplatte gehen würden und da mal eine kleine Umfrage starten würden, was stellen Sie sich unter Kirche vor oder was verbinden Sie mit Kirche, dann würde wahrscheinlich gesagt werden, ja, der Papst, der Kardinal. Dann würden vielleicht solche Reizthemen kommen wie Prävention, Missbrauch, Pillenskandal, Krankenhausskandal. Aber wahrscheinlich würden nur die wenigsten sagen, ja, mit Kirche, hier neben steht doch eine, hier steht doch der Dom. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, die im Grunde genommen gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, dass praktisch bei ihnen im Viertel oder in der Ortschaft um die Ecke herum eine Kirche steht und schon dann gar nicht die Kirche, die ein bisschen weiter liegt. Also zunächst einmal die Intention, dass ich auf eine unterhaltsame, in einer unterhaltsamen Form, in der Freizeit, diese Kirchen zunächst einmal wiederentdecke und auch da einen Blick für bekomme.
Sagen wir mal, ich will mich jetzt am Wochenende auf den Weg machen. Wie funktioniert das? Ich muss dann ins Internet gehen, mir vorher raussuchen, in welche Region will ich, und dann stellen Sie mir quasi die Tour zusammen.
Ja, also das Portal bietet Touren an. Wir haben in dem Portal eine Reihe von Touren stehen. Das baut sich jetzt nach und nach auf. Und da kann ich dann auswählen, soll es eine schwere Tour sein, soll es eine leichte Tour sein, soll es eine Rundtour oder eine Streckentour sein, soll es eher städtisch, eher ländlich sein. Das kann ich auch filtern. Wobei im Moment kann ich die Anzahl der Touren noch so durchgehen, kann scrollen und mir dann halt eben sowohl nach der Region als auch nach der Länge. Die Touren haben eine Länge zwischen Ich glaube, die kürzeste hat nur 6 Kilometer. Das ist wirklich eine sehr kurze Tour hier durch die Kölner Innenstadt. Die längste hat knapp 50 Kilometer. Die Touren liegen normalerweise in so einer Größenordnung zwischen 20 und 30, 35 Kilometern. Und kann dann sagen, wunderbar, ich möchte endlich mal durchs Vorgebirge mit dem Fahrrad und mal einfach oben gucken, was es da für schöne Kirchen gibt oder auch alte Klöster, Kreuze, religiöse Orte insgesamt.
Und das sind dann alles Touren und Kirchen im Erzbistum Köln?
Das sind alles Touren und Kirchen im Erzbistum Köln, wobei wir das jetzt nicht so ganz genau schneiden. Also man muss nicht genau an der Bistumsgrenze sein Fahrrad in den Graben werfen und da ist Feierabend, sondern ich nenne mal ein Beispiel, da gibt es meinetwegen in einer Pfarrei eine Fahrradgruppe, die eine Pilgerfahrt nach Kevela zum Beispiel unternimmt. Und auch diese Strecke hat natürlich ihren Platz dann im Fahrradportal fahrrad.de.
Und wie viele Touren sind das, bei denen ich mich da informieren kann?
Ja, wir fangen im Moment noch ganz klein an. Im Moment haben wir, glaube ich, 13 veröffentlicht. Es sind weitere 7 im Moment in Vorbereitung. Also ich denke, das wird so kontinuierlich sich ausbauen. Es ist auch so, das ist auch noch das Besondere sicherlich, dass dieses Portal jetzt nicht von uns oder von mir oder von einer Gruppe gefüllt wird und andere rufen nur diese Touren ab, sondern alle sind mit aufgerufen und mit eingeladen, ihre Touren reinzustellen, sofern sie halt eben hier im Bistum stattfinden oder mit Gruppen im Bistum stattfinden und Themen behandeln, die in den kirchlichen Kontext passen. Und ich denke, es gibt mannigfaltige Initiativen hier bei uns. Und ich denke, da ist eine Plattform gegeben, diese Dinge auch einmal zu veröffentlichen.
13 Touren gibt es bis jetzt. Haben Sie die alle persönlich abgefahren?
Nicht alle. Nein. Ich muss ja sehen, dass das Ganze läuft. Und da gibt es also einmal, wir haben schon Touren von interessierten Menschen aus Pfarreien, die gesagt haben, wunderbar, da mache ich so gleich meine Tour. Wir haben das Portal ja jetzt seit knapp 3 Wochen eröffnet. Natürlich, meine Touren habe ich selber abgefahren und jeder sollte auch eine Tour abfahren. Was man dafür braucht, um eine Tour einzustellen, ist, ich muss mit einem GPS-Gerät unterwegs gewesen sein. Ich brauche eine sogenannte GPX-Datei dann. Das ist so eine kleine Datei aus diesen Geräten. Brauche dann oder sollte tunlichst ein paar Fotos unterwegs machen, sollte ein paar Beschreibungen sammeln zu den Orten und kann dann halt eben sowohl eine Strecke wie auch halt eben entsprechende Inhalte zu der Tour dann weitergeben.
Und das kann dann jeder machen, das kann ich machen.
Das können Sie machen, das kann jeder, der Interesse hat. Es kommt nur darauf an halt eben, dass wir jetzt irgendwo einen im weitesten Sinne kirchlichen Kontext dabei verfolgen. Also uns geht es ja schon darum, halt eben auch auf Kirche, auf die Vielfalt des kirchlichen Lebens in jeder Hinsicht aufmerksam zu machen. Halt eben auch, was die Geschichte anbetrifft, aber auch, was die Gegenwart anbetrifft und die Bandbreite des kirchlichen Lebens, das wir haben.
Zum Abschluss, haben Sie denn eine ganz persönliche Lieblingstour, die Sie uns jetzt noch empfehlen können? Fürs Wochenende?
Ach, die habe ich so ehrlich gesagt nicht, aber es ist ja immer so, wenn man viele Kinder hat, mag man sie ja alle. Aber es ist immer so die Frage, unter welchem Aspekt man was machen möchte. Ich fahre sehr gerne selber die Vorgebirgstour, die eingestellt ist, die im Grunde genommen unten im Bonn-Buschdorfer Raum über Alfter beginnt, dann raufführt auf das Vorgebirge, dort halt eben die kleinen Ortschaften Rösberg, Hemmerich und auf der anderen Seite die Ortschaften so ein bisschen Abgras. Da gibt es übrigens auch viele Schlösser und auch kleine alte Burgen oder zumindest die Überreste davon zu besichtigen. Und ich empfehle jetzt hier für Köln die Tour Dom und Dömchen. Das ist eine schöne Tour, die am Rhein entlang führt. Die fängt in Rodenkirchen an, wo die Kirche Maternus, die alte Kirche Maternus steht und führt dann über den Dom natürlich und über die Vielfalt der Kirchen hier in Köln bis nach Zons, auch dann am Nielerdömchen vorbei, ein kleines Gotteshaus, sehr schön anzusehen. Also ich glaube, das ist so für einen Sonntagnachmittag mit einem Eis dazwischen eine gute Sache.
Auf alle Fälle eine super Idee. Wer sich weiter informieren möchte, das Portal heißt pfarr-rad.de, also Pfarr wie die Pfarrei, dann Minus und dann Rad.de. Auf der Seite gibt es dann Fahrradtouren im Rheinland von Kirche zu Kirche mit interessanten Infos. Probieren Sie es einfach mal aus. Bei uns im Studio war Udo Wallraff, von ihm kam die Idee dafür. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind.
Danke auch.
Heute geht es bei uns um den Urlaub im Domradio, das Thema, und wir geben Ihnen ein paar Anregungen für die arbeitsfreie Zeit. Da stellt sich ja eigentlich auch die Frage, muss man denn überhaupt wegfahren, um Urlaub zu machen? Wir haben mal ganz allgemein gefragt, was machen Sie eigentlich im Urlaub?
Wir bekommen Besucher aus England und mit denen machen wir so eine kleine Tour durch Deutschland.
Lecker essen gehen und schwimmen gehen in der Lennstraße. Am Strand liegen und feiern. Kölsch trinken, Eisbecher essen.
Am Strand liegen, lesen, wandern.
Ja, ich gehe ein bisschen ins Kino und alles, treffe mich mit Freunden. Und ich gehe noch an den Escher See zum Sundown Beach.
Ich würde mit meinen Freunden Basketball spielen gehen.
Das ist eine gute Frage. Eigentlich nur arbeiten.
Mich entspannen, ganz, ganz viel. Ein bisschen mehr lesen, weil ich sonst nie dazu komme. Mich oft mit meinen Freunden treffen. Schwimmen gehen.
Ich muss noch meinen Roller reparieren.
Den Urlaub genießen, mich erholen.
Ich habe ja gar keine Ferien, ich gehe arbeiten.
Erstmal ein bisschen meine Wohnung, ein bisschen renovieren, dann Köfferchen packen und ab.
Also, es muss noch nicht mal weit weggehen für die Erholung. Halla Neumann hat sich in der Kölner Innenstadt umgehört. Der Urlaub, die schönste Zeit des Jahres. In der schönsten Zeit des Jahres kann es aber eventuell auch mal unangenehm werden, dass man seelische, geistige Unterstützung braucht. Aus diesem Anlass sprechen wir jetzt mit einem Tourismusseelsorger. Ich begrüße Georg Hillenkamp, Tourismusseelsorger in Damp an der Ostsee. Hallo, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Jetzt müssen Sie uns erstmal erklären, wo genau liegt eigentlich Damp an der Ostsee? Ich habe davon noch nie was gehört.
Damp liegt zwischen Eckernförde und Kappeln. Die nächsten großen Städte sind im Norden Flensburg und im Süden Kiel. Und genau dazwischen.
Jetzt ist der Urlaub die schönste Zeit des Jahres. Am Strand liegen, faulenzen, die Sonne genießen. Warum braucht es da Seelsorge?
Es ist einerseits die schönste Zeit und damit ist auch, sind die Erwartungen sehr hoch. Und wenn die Erwartungen sehr hoch sind, können auch die Enttäuschungen sehr groß sein. Also zum Beispiel bei einer Familie ist es so, dass man dann erwartet, dass der Papa ganz toll ist und die Frauen auch ganz toll zu dem Mann. Und das klappt dann oft nicht so, weil man da einen Rollenwechsel hat. Und Kirche hat eigentlich immer dort angesetzt, wo Menschen in neue Situationen kommen. Also zum Beispiel in Sakramenten, wenn Menschen Kinder bekommen, liegt die Taufe. Wenn Menschen neue Lebensabschnitt beginnen, dann ist es zum Beispiel die Ehe. Und so setzt man immer an Grenzpunkten an. Und heutzutage in der modernen Gesellschaft ist Urlaub eben auch ein Grenzpunkt, wo man Orientierung sucht. Und da sind wir dann oft gefragt.
Kann man quasi sagen, Urlaub in gewissem Sinne eine Ausnahmesituation?
Ist eine Ausnahmesituation, ist auch in gewisser Weise Stress, weil es eben ungewohnt ist. Es ist nicht der normale Routine. Und diese Auszeit können wir eben auch nutzen dazu, nochmal für die religiöse Dimension zu sensibilisieren.
Wie sieht denn dann da konkret Ihre Arbeit aus? Kommen die Urlauber zu Ihnen? Gehen Sie zu denen hin? Was machen Sie da?
Beides. Also einmal klar gibt es die ganz normalen Angebote, Gottesdienst. Das ist oft nochmal Heimat suchen, also wer in der Kirche beheimatet ist. Und dann gibt es oft einen Kaffee danach und dann haben die Leute eben auch mehr Zeit als zu Hause. Und ich sag mal, für die Kirchen, es gibt viele, die hier kirchenfern sind und zur Kirche mal kommen. Oder man guckt sich einfach die Kirche an, weil sie schön ist. Ich selber habe noch da zusätzlich ein kleines Museum nebenan zur unserer Patronin, der heiligen Elisabeth. Und auch da nehmen sich Leute Zeit. Und wenn diese Zeit da ist, dann hat man eben auch Chancen, wenn man sonst eher gehetzt ist.
Also es kann sein, dass ein Urlauber als Tourist in die Kirche reingeht und quasi als Christ wieder rauskommt.
Überspitzt gesagt. Sehr überspitzt gesagt, aber ich sag mal so, zumindest etwas aufmerksam machen auf die andere Dimension oder einfach zu sagen, es gibt noch was anderes oder so, das sind also eigentlich ganz dankbare Punkte.
Jetzt wollen wir aber nicht so tun, als ob Urlaub wirklich bloß Stress und Konflikte wären. Wie sieht das denn von der positiven Seite aus? Also was bringt denn der Urlaub den Menschen?
Auch, also die sind ja oft erschöpft und wenn man erschöpft ist, braucht man etwas, das nachläuft, so wie beim Brunnen das Erschöpfung und da ist man dann eben auch manchmal besonders offen für kirchliche Angebote. Und deswegen machen wir Konzerte, wir machen kulturelle was, wir machen zum Beispiel Dorfkirchentouren hier in die Umgebung, was sehr dankbar angenommen wird, wo wir dann die Kirchen erklären, auch theologisch. Und das sind alles so niederschwellige Angebote, wo man mal gucken kann, was machen die denn? Ich nenne das gerne den Vorhof des Heiligen. Das gab es früher in alten Israel auch, dass die Heiden durften sozusagen in den Vorhof einmal schauen. Und wir haben heute viele moderne Heiden und die gucken einfach mal, was machen die denn da? Und das ist dann oft ganz ansprechend für die Menschen.
Quasi ein Einstieg ins kirchliche Leben.
Das ist ein Einstieg ins, oder neugierig machen und sensibilisieren. Und man kriegt eben auch Rückmeldungen, auch oft ein halbes Jahr danach, Mensch, darüber habe ich nachgedacht oder das war ein schöner Impuls oder das habe ich auch mal zu Hause versucht. So wie Leute andere Sportarten oder Dinge ausprobieren, die sie vielleicht zu Hause nicht machen würden, sowohl positiv als auch negativ, so probiert man hier eben auch Religion aus.
Jetzt haben Sie viel mit den Urlaubern selbst zu tun, im Positiven wie im Negativen, gehe ich mal davon aus, also mit positiven Erfahrungen für die Urlauber wie für Negativen. Haben Sie denn aus Ihren Erfahrungen irgendeinen Tipp, wie man besonders gut oder konfliktfrei über den Urlaub kommt?
Ja, nicht, also sich an schönen freuen, aber nicht zu viel erwarten. Also es gab ja diesen Spruch mal, in den schönsten Zeiten soll man auf Nummer Neckermann gehen, so war da früher die Werbung. Und das hat zeigt im Grunde genommen, dass man auf Nummer sicher gehen, das war dann die Assoziation. Und ich sag mal, wenn man zu viel erwartet, dann kann man enttäuscht werden. Aber wenn man einfach offen ist, offen rangeht, dann ist es oft besser und sich überraschen lässt. Hier zum Beispiel von der schönen Landschaft bei uns. Also ich habe gerade eben mit dem Urlauber gesprochen, der war auch nochmal so, ja, ganz angerührt, wie schön das hier ist und was ihn eben sozusagen bewegt. Und das sind ja auch Erfahrungen, die auch dann zumindest das Religiöse berühren.
Also in Urlaub gehen, auch wenn man eventuell wenig Zeit dafür hat, macht auf alle Fälle Sinn, ne?
Also finde ich auf jeden Fall. Und es sind eben auch die Erfahrungen eben der Auszeit. Ich sage mal, das ist ja auch schon biblisch, dass man eben 6 Tage arbeiten soll und der 7. Tag ruht ja selbst Gott. Und so ist es eben auch, dass man eben diese Auszeiten braucht. Ansonsten wird man nur noch funktioniert und funktioniert man nur noch. Und dann bleibt eben, was Religiosität, was Spiritualität ist, auf der Strecke. Und insofern denke ich, brauchen wir das unbedingt als Menschen.
Sie sitzen gerade in Damp an der Ostsee, aber Sie machen sich jetzt auch selbst auf den Weg in Urlaub.
Ich mache das selber auch, ja. Ich suche auch das ganz andere, obwohl ich eben, also es ist immer die Frage, wo geht man hin, Berge oder Meer? Beides, finde ich, hat irgendwie auch hat auch etwas mit Ewigkeit zu tun. Also das ist, und ich fahre nach Italien.
Da wünsche ich Ihnen auf alle Fälle schon mal viel Spaß in Ihrem Urlaub. Vielen Dank, dass Sie sich ein paar Minuten für uns Zeit genommen haben.
Gerne.
Georg Hillenkamp, Tourismusseelsorger in Damp an der Ostsee. Ja, vielen Dank. Wir haben es gerade schon gehört, Urlaub heißt oft nicht nur Erholung, sondern kann auch ordentlich Stress bedeuten. Ein ganz großer Stressfaktor kommt gleich zu Beginn, der Weg in den Urlaub. Kilometerlange Staus, Blechlawinen, Hitze im Auto, quengelnde Kinder. Da braucht man zwischendurch auch mal einen Moment zum Durchatmen. Den gibt es zum Beispiel in einer von 39 Autobahnkirchen an den deutschen Straßen. Über 1 Million Menschen machen da jedes Jahr Rast und was dahinter steckt, weiß Gottfried Bohl.
Ich glaube, ein Autobahnkirchenschild verführt zum Anhalten. Da ist etwas ganz anderes, was ich so nicht erwarten würde. Etwas Ungewöhnliches, etwas Neues. Ich kann da zur Ruhe kommen.
Autobahnkirchen als Raststätten für die Seele. 39 gibt es inzwischen in ganz Deutschland. Und nicht nur Theologe Markus Leitschuh genießt regelmäßig diese etwas anderen Zwischenstopps. Jahr für Jahr kommen mehr als 1 Million Besucher in diese Oasen der Stille.
Ich sitze immer jedes Mal so 10, 20 Minuten und freue mich, dass ich gesund hierher gekommen bin.
Ich bin eigentlich hergekommen, weil die Frau das gesagt hat, die wollte sich das mal anschauen.
Wir sind zwar nicht katholisch, aber wir finden es trotzdem gut. Die Nähe Gottes spüren wir hier und wir brauchen sie einfach.
Dank und Rast beim Heiland am Highway sozusagen. Der katholische Religionssoziologe Michael Eberts hat die Besucher der Autobahnkirchen für eine wissenschaftliche Studie genauer unter die Lupe genommen.
Eher männlich als weiblich, eher über 50 als jünger, mit mittleren und höheren Bildungsabschlüssen, eher verheiratet als unverheiratet, eher katholisch als evangelisch.
Und noch was hat Eberts rausgefunden. Die Menschen finden in den Autobahnkirchen tatsächlich genau das, was sie suchen. Nämlich Stille und Ruhe. Als Kontrast zu Lärm und Hektik drumherum.
Das gehört irgendwie zusammen. Die Autobahnkirchen sind tatsächlich Raststätten für die Seele.
Auf der Internetseite www.autobahnkirche.de werden übrigens alle 39 Autobahnkirchen vorgestellt. Ein prima Service, auch für die Reiseplanung, findet Theologe Leitschuh.
Wo sind überhaupt Autobahnkirchen? Also vor jeder Fahrt kann ich dies als Routenplaner benutzen und kann gucken, okay, ich fahre von Kiel nach München. Welche Autobahnkirchen tauchen auf meinem Weg eigentlich auf und welche kann ich besuchen?
Vor allem in der Urlaubs- und Reisezeit machen viele Autofahrer einen Kurzbesuch bei Gott, beobachtet Leitschuh. Ruhen statt Rasen, Muße statt Motorlärm. Das genießen auch die, die sonst um Kirchen lieber einen großen Bogen machen.
Es gibt 2 Motivationen. Die eine ist rein technisch, wir sollen alle Pausen machen. Die zweite Motivation ist, wir sollen auch die Themen, die wir mit uns rumfahren, rumtragen, einfach mal zur Ruhe kommen lassen. Wollen eine Chance haben zu sagen, ich mache mal eine Pause. Ich denke mal drüber nach und fahre vielleicht auch beruhigter, ruhiger weiter.
Die Autobahnkirchen. Gottfried Bohl hat sie für uns besucht. Und hier noch ein kleiner Tipp für die spirituelle Unterstützung auf Reisen. Wer das Wort Reisesegen per SMS an 0163 6633 777 schickt, bekommt genau das, einen Segen für unterwegs. Reisesegen an 0163 6633 777. Die Infos dazu gibt es auch nochmal bei uns im Internet auf domradio.de. Er ist ein Taugenichts, ein Tunichtgut, ein Lügenbold. Und bei jeder Lüge wird seine Nase ein Stück länger. Sie merken es, wir sprechen von Pinocchio. Pinocchio ist aber auch ein liebenswerter kleiner Abenteurer und ein absoluter Kinderbuchklassiker. 1883, also vor 130 Jahren, erschien das Buch vom hölzernen Knaben, das zunächst eine Fortsetzungsgeschichte in einer italienischen Zeitung war. Pinocchio ist aber nicht nur ein Buch für Kinder. Umberto Eco oder auch die deutsche Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe sind davon überzeugt, dass dieses Buch auch ein spannendes und lehrreiches Buch für Erwachsene ist. Johannes Schröer hat bei Felicitas Hoppe nachgefragt, warum sie Pinocchio-Fan ist, und er hat den Kinderbuchklassiker noch einmal von vorne gelesen, der so beginnt.
Es war einmal ein König, werden gleich viele meiner kleinen Leser sagen, aber nein, ihr lieben Kinder, diesmal habt ihr nicht recht. Es war einmal ein Stück Holz. Es war kein edles Holz, nur ein einfaches Stück Brennholz, wie man es im Winter in die Öfen und Kamine wirft, um Feuer zu machen und die Zimmer zu heizen.
So beginnt die Geschichte von Pinocchio, die Carlo Collodi geschrieben hat. Ein Schreiner findet also ein Stück Holz. Aber als er versucht, Brennholz daraus zu machen, beginnt der Holzklotz plötzlich mit ihm zu sprechen. Voller Angst schenkt er es dem Holzschnitzer Geppetto, der daraus eine Marionette schnitzen will. Noch während Geppetto an Pinocchio schnitzt, erwacht er zu einem eigenen Leben. Felicitas Hoppe ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen in Deutschland. Die Büchner-Preisträgerin gibt mutig zu, das Kinderbuch Pinocchio sei ihr absolutes und uneinholbares Lieblingsbuch.
Als Schriftsteller steht man nicht so toll da, wenn man Pinocchio als sein Lieblingsbuch nicht. Es wäre besser, ich würde sagen, natürlich Dantes göttliche Komödie. Da hätte ich gleich einen ganz anderen Stellenwert. Aber es ist nun mal Pinocchio und ich glaube, dass das eines der existenziellsten Bücher ist, die geschrieben wurden.
Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengele, der eine Lebensreise macht, um endlich ein richtiger Junge aus Fleisch und Blut zu werden. Zunächst reist Pinocchio aus. Er läuft Geppetto davon. Seine Abenteuerreise beginnt. Er ist frech, er ist neugierig, er ist kühn.
Man liebt ihn natürlich, weil er beides ist. Er ist kühn und mutig und er ist sehr schwach. Also ein Mensch, wie er im Buche steht.
Pinocchio kommt immer wieder in große Gefahren, die er selbst verschuldet hat, auch weil er auf die falschen Ratgeber hört, auf Herrn Katz und Madame Fuchs. Und dann sind da all die Versuchungen, denen der kleine Faulenzer und Tagedieb nicht widerstehen kann.
Es ist die Geschichte einer Verwandlung und es ist die Geschichte eines Geschöpfes, das eine Schnitzfigur ist, eine Marionette, und eines Geschöpfes, das sich nach nichts mehr sehnt, als ein richtiger Junge zu werden, was ich natürlich so übersetze, dass er Mensch werden möchte.
Pinocchio schwänzt die Schule und kommt zunächst in ein Marionettentheater, wo er freudig von den Marionetten begrüßt wird. Dann kommt er auf ein Feld, wo angeblich Bäume voller Goldstücke wachsen. Und er kommt ins Kinderzauberland, in dem kleine Jungs den ganzen Tag machen dürfen, was sie wollen. Am Ende schafft es Pinocchio, nur mit Hilfe der unermüdlichen Grille und der blauen Fee, sich das Lügen abzugewöhnen und tatsächlich ein echter Junge zu werden.
Also hier wandelt sich die Marionette zum Menschen und der Wunsch ist, in eine vollgültige Existenz einzutreten. Und dieses Buch illustriert auf eine wunderbare Weise als ein ganz einfacher Stationenroman, dass das eine große, große Anstrengung kostet und dass der Weg dieser Wandlung, Verwandlung, Menschwerdung von sehr vielen Fallstricken, von Verführungen, von Versuchungen, vor allem von Rückschlägen begleitet ist, also die diesen armen Pinocchio ja quälen.
Im Bauch des Riesenhaifischs Il Monstro findet Pinocchio auch seinen Vater Geppetto wieder. Pinocchio, die Geschichte eines Hampelmanns, wie sie ursprünglich hieß. Das war zunächst ein Fortsetzungsroman in einer italienischen Zeitung, die sich der Schriftsteller Carlo Collodi ausgedacht hatte und die dann immer erfolgreicher wurde.
Es ist kein Zufall, dass Collodi, der das als Fortsetzungsroman schrieb, als er Pinocchio an den Baum hängt und dort sterben lässt, und eigentlich sollte der Roman zu Ende sein, säckeweise Leserbriefe bekam mit der Bitte, diese Figur weiter leben zu lassen, und sie am Ende, und das tut er, und seine Leser danken es ihm, ihn am Ende zu erlösen. Anders kann man es nicht sagen.
Pinocchio, das ist nicht nur ein Buch für Kinder. Es ist ein Buch, das man Kindern gerne vorliest und selbst dabei nicht nur amüsiert ist und spannend unterhalten wird, sondern auch ins Nachdenken kommt. Deshalb empfiehlt die Schriftstellerin Felicitas Hoppe das Buch.
Dann noch einmal zu lesen und sozusagen mit diesem Pinocchio diese Lebensreise zu tun, das ist fantastisch.
Johannes Schröer mit einem ganz besonderen Buchtipp. Pinocchio, vielleicht auch mal ein Buch für den Strand?
Der schönste Urlaub bringt nichts, wenn das Wetter nicht mitspielt. In den vergangenen 2 Stunden, da haben wir Ihnen Tipps gegeben für Urlaub zu Hause, Urlaub unterwegs oder Urlaub ganz weit weg. Ja, und zum Schluss sollten wir deshalb eigentlich auch noch übers Wetter sprechen. Unser Domradio-Wetterexperte Stefan Quielitz ist dafür ins Studio gekommen. Hallo Stefan.
Hi.
Kalten Frühling haben wir dieses Jahr gehabt. Der Frühsommer, der war auch ziemlich kalt. Also ich persönlich würde das als ziemlich wechselhaft bezeichnen. Ist denn das Wetter im Moment wechselhaft, ungewöhnlich? Was kannst du dazu sagen?
Ja, eigentlich haben wir im Moment ja eine ungewöhnlich freundliche Wetterlage. Also das Hochdruckgebiet, was wir im Moment sehr stabil über dem Nordatlantik haben, was immer mal wieder ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger bis zur Nordsee vordringt und bis zu uns hier nach Mitteleuropa, das bringt ja im Moment, und das schon jetzt fast 2 Wochen, trockenes Wetter. Wir haben kaum Regen gehabt in diesem Juli. Wir hatten über oder fast 130 Stunden Sonnenschein im Juli. Wir haben überdurchschnittlichen Luftdruck und überdurchschnittliche Temperaturen. Wenn man mal so ein bisschen von dem Gebiet an der Nordsee absieht, wo es immer noch ein bisschen frisch war die letzten Tage und auch wolkiger. Also eigentlich ist das eine ungewöhnlich schöne Wetterlage, ungewöhnlich deshalb, weil es jetzt schon 2 Wochen lang stabil ist und auch diese Woche ja immer noch so bleibt.
Aber ich liege schon richtig, das, was wir vorher hatten, war schon ungewöhnlich kalt, oder war das nur mein Eindruck?
Das ist richtig. Der Juni war aber zweigeteilt. Wir hatten Mitte Juni mal so richtig heiße Tage. Du erinnerst dich, 30 Grad, schwülwarm.
Stimmt.
Und dann ist das ja nochmal ganz abgestürzt zum Anfang Juli hin, nämlich auf weit unter 20 Grad, wo es uns dann sehr kalt war.
Also kann man sagen, das Schlimmste haben wir hinter uns. Im Moment ist es sehr schön. Diese Woche gehen in Nordrhein-Westfalen die Ferien los. Kannst du denn eine Prognose machen, wie es hier bei uns jetzt zum Ferienstart aussehen wird?
Also es ist natürlich immer schwierig, eine Langzeitprognose abzugeben, aber im Moment so die Trends, die es im Moment heute gibt, wie es ausschaut die nächsten Tage und zum Wochenende. Zunächst einmal das Hochdruckgebiet, was so wetterbestimmend ist, das bleibt uns noch ein paar Tage halten, so eine gute Woche ungefähr. Es können zwischendurch mal wieder ein bisschen schwächeln, dann ziehen vielleicht Wolken drüber weg am Samstag. Die Temperaturen bleiben auch in etwa so. Vielleicht an der See ein bisschen kühler, unter 20 Grad, ansonsten bleibt es aber erstmal warm, und das gilt eben auch noch für das kommende Wochenende so.
Also am Wochenende zum Ferienstart einen kleinen Tagesausflug machen ist auf alle Fälle drin.
Das auf jeden Fall.
Jetzt mal generell gefragt, der Urlaub geht los, Urlaub ist Reisezeit. Gibt es denn irgendwo in Europa eine Region, die sich wettermäßig besonders eignet für einen Urlaub, wo es vielleicht schön warm oder besonders stabil ist?
Ja, schön warm ist es natürlich immer im Süden Europas, das ist klar. Aber aufgrund dieser aktuellen Wetterlage war es eben und ist es auch die nächsten Tage noch so, dass wir so in den Pyrenäen und über dem Alpenraum, Norditalien, Balkan eher so ein bisschen wechselhaft schlechteres Wetter hatten, feucht warm. Und dass es bei uns eben schön war. Und das bleibt eben auch noch so ein bisschen so. Also wenn, dann jetzt vielleicht nutzen und zur Nordsee fahren. Denn es kann sein, und so, das ist im Moment so eine Prognose, dass es in der kommenden Woche, Ende nächster Woche, so eine grundsätzliche Umstellung gibt des Wetters. Und dann macht sich dieses schöne Hochdruckgebiet Richtung Nordpol auf und davon. Und dann dreht sich vielleicht nach langer Zeit mal wieder ein dickes Tief über der Nordsee. Und das bringt dann von Westen her Regen. Und das ist dann dieses typische Sommerwetter, was wir immer auch kennen und von früher her kennen, wo man sagt, oh, jetzt aber ab über die Alpen in den Süden. Es könnte sein, dass sich das empfiehlt dann für die nächsten 2, 3 Wochen.
Also südlich der Alpen bin ich aber davor sicher dann erstmal.
Ja.
Also der Sommer verspricht doch schon einiges, was das Wetter angeht, egal ob jetzt in den nächsten Tagen zu Hause oder vielleicht danach südlich der Alpen. Stefan Quielitz, unser Domradio-Wetterexperte, vielen Dank für die Aussichten.
Gerne, aber ohne Gewehr.
Das war's dann auch schon mit unserem Domradio-Thema zum Ferienstart. Alle Ferientipps, die können Sie nochmal nachhören im Internet auf domradio.de. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich habe mich gefreut, dass Sie dabei waren.